Ho, ho, ho! Das Prisma präsentiert die Weihnachtsausgabe von Im Kopf des Trainers. Das Prisma, Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Christbaumständer. www.das-prisma.de.
Süßer die Glocken nie klingen.
Na, hast du den singenden Fußballtrainer schon erkannt? Heute wird's richtig virtuos und ganz besinnlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers, der großen Weihnachtsausgabe. Wer da gerade gesungen hat, sowie natürlich die gesamte Gesangseinlage, das gibt's später. Außerdem, warum der Fußball unserem Sänger das Leben gerettet hat. Von einem anderen Elite-Trainer erfährst du, welches Märchen er an Weihnachten bestimmt schon 100 Mal im Fernsehen angeschaut hat. Und wieder ein anderer ist zu dieser Zeit normalerweise immer auf Fuerteventura und liest Bücher. Wir steigen ein mit Norbert Elgert vom FC Schalke 04, der die U19 des Vereins zu 3 deutschen Meisterschaften führte. Herr Elgert, mit welchen Vorgaben schicken Sie Ihre Spieler eigentlich immer in die Winterpause?
Im Normalfall ist es so, dass unsere Jungs dann schon Pläne mitbekommen. Da geht es einmal um die Erhaltung der Ausdauerfähigkeit, der Basisausdauer, vielleicht sogar Training der Basisausdauer, weil während wir spielen, in der Spielphase, laufen wir relativ selten ohne Ball. Wir haben dann natürlich auch unser Ausdauertraining, aber alles mit Ball in Spielform. Aber gerade dann hat man mal die Möglichkeit, Basisausdauerläufe absolvieren zu lassen, um sich da zu verbessern oder um mindestens die Ausdauer zu erhalten. Stabilisations- und Kräftigungstraining, ganz, ganz wichtig, dass das Kraftniveau gehalten wird. Aber es ist auch wichtig mal, dass das mal ein paar Tage dabei sind. Je kürzer, umso weniger diese Tage, je länger die Pause, umso länger diese Phase, dass auch mal so eine Erholungsphase da drin ist. Dass die Spieler in der ersten Phase abschalten vom Fußball, dass das Gehirn auch mal eine Ball- und Spielpause bekommt. Das ist auch wichtig, dass das Gehirn sich erholen kann, dass du eine ganzheitliche Erholung hast. Dann eben, wie gesagt, Erhaltung der Ausdauerleistungsfähigkeit, Erhaltung Kraft-Stabi-Niveau. Und dann irgendwann auch mal eine Woche vorher wieder an den Ball zu gehen, vielleicht auch mal ein paar Sprints zu absolvieren in diesem Programm. Denn meist ist ja so, wenn man sich wieder trifft nach der Pause, steht ja meist ein sogenanntes Spielchen an. Man spielt, die Jungs wollen dann auch wieder spielen, man macht sich warm. Und dann ist es eben auch wichtig, dass du dich fit gehalten hast, dass du auch mal in den ein, zwei Tagen, bevor es wieder losgeht, auch mal ein paar Sprints absolvierst. Denn in dem Spiel musst du das ja auch, sodass du dann eben gut vorbereitet bist auf die Vorbereitungsphase, die dann eben entsprechend wieder beginnt.
Und wie sieht Ihre Ball- und Spielpause konkret über Weihnachten aus?
Ja, Sie werden jetzt denken, was ist das für ein verrückter Kerl? Stimmt auch, wir als Trainer musst du auch, egal jetzt auf welchem Level du arbeitest, auch ein bisschen positiv verrückt sein. Bei mir ist es so, dass die Familie immer, ne, auch im Alltag, auch während der Spielphase absolut im Vordergrund steht. Dann natürlich umso mehr. Meistens sind wir dann auf Fuerte. Das wird diesmal nicht klappen. Corona-mäßig, Quarantäne und so weiter. Das wird uns auch persönlich schon sehr, sehr wehtun. Ist jetzt ja mal noch auf hohem Niveau, aber soll nur mal gesagt sein. Für mich ist diese Zeit nicht nur Erholung mit persönlich viel Sport, das mache ich sonst aber auch, sondern meine Hauptfortbildungszeit. Das heißt, ich habe in der Regel dann in der Sommerpause und in der Winterpause einen Stapel Literatur mit. Fußballzeitschriften, Fußballbücher, aber auch Biografien, Interessantes von großen Coaches aus Deutschland, aus der USA, aus anderen Sportarten auch. Meine Hauptfortbildungszeit, und das Erstaunliche ist, dass ich tatsächlich dabei dann nicht an meine Mannschaft denke, nicht an Schalke denke, wirklich zu 100% abschalten kann, obwohl ich mich mit den Dingen befasse, die auch meinen Alltag bestimmen. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich Menschen sehr mag, unsere Spezies. Ist nicht immer einfach. Wir sind sicherlich das intelligenteste Lebewesen, aber auch manchmal das Dümmste, so wie wir mit unserem Planeten und wie wir miteinander umgehen. Bitte nicht falsch verstehen. Und weil ich eben auch den Fußball sehr, sehr liebe und das große Glück gehabt habe, meine Berufung schon zweimal als Spieler, als Profi und als Trainer zum Beruf habe machen zu können. Aber Aber ich glaube, dass es eben auch ganz, ganz viele Kollegen gibt, die mit Kindern arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten, in unteren Klassen arbeiten, die genauso fußballbesessen und verrückt sind wie ich, vielleicht sogar noch mehr. Ja, aber das ist so mein persönlicher Weg. Ich kann dabei hervorragend entspannen.
Haben Sie denn einen Buchtipp? Ihr Lieblingsbuch?
Jetzt mache ich mal Werbung in eigener Sache. Ist ganz gut geworden. Ist jetzt halb Spaß, halb Ernst. Ist wirklich gut geworden, mein eigenes Buch. Haben wir jetzt nicht abgesprochen.
Es heißt, gib alles nur nie auf.
Ja, gib alles nur nie auf. Es ist wirklich ganz gelungen. Ansonsten kann ich mich sehr begeistern für das eine oder andere Buch von John Wooden, von Phil Jackson. Sind beides sehr, sehr berühmte amerikanische Basketballtrainer. Der eine hat auf einer Hochschule gearbeitet, der andere mit Profis. Phil Jackson, glaube ich, 11 Rings. Aber unter den beiden, wenn man die googelt, dann findet man natürlich, gibt's da das, also die haben beide ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, also John Wooden und Phil Jackson. Zwei meiner Lieblingstrainer und Autoren.
Bücher lesen über die Festtage ist also eine Möglichkeit. Eine andere wäre, über den Tannenbaum nachzudenken. Denn der Tannenbaum ist auch ein Spielsystem, nämlich das 4-3-2-1. Michael Köllner, Cheftrainer des Drittligisten TSV 1860 München. Warum gehört der Tannenbaum eher nicht zu Ihren Grundformationen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, A liegt es an dem vorhandenen Spielermaterial oder Spielerpersonal. Also, ich glaube, dass unsere Mannschaft jetzt nicht unbedingt ausgelegt auf ein 4-3-2-1. Zum Zweiten ist es natürlich ein sehr reaktives System und ich liebe eigentlich keine reaktiven Systeme, sondern eher aktive Systeme. Und wie gesagt, ein Tannenbaum ist eher, was, wo du den Gegner eigentlich in Empfang nimmst und mehr als erst einmal aus deiner defensiven Ordnung heraussprichst. Und es kann sicherlich für viele Vereine oder für viele Mannschaften ein Erfolgsrezept sein, aber für unsere Mannschaft ist es aktuell eher nicht die passende Spielsystematik.
Und der Tannenbaum bei Ihnen zu Hause, wie sieht der so immer aus?
Ja, es gab schon lange keinen mehr. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, also meine Frau ist schon jetzt auf Tannenbaum, meine Mutter schon eher und hat mich eigentlich jahrelang nochmal versorgt mit Christbäumen und Tannenbäumen, die natürlich gut geschmückt waren und freue mich immer, wenn ich Weihnachten zu meinen Eltern heimkomme und dann einen richtig toll geschmückten Tannenbaum, Weihnachtsbaum sehe. Also, wie gesagt, und in der Kirche sonntags, also am Heiligabend in der Christmette jetzt, steht dann immer ein sehr überproportional großer Tannenbaum, passend zu einer großen Kirche natürlich. Da macht ein 2 Meter Christbaum dann eher ein schlechtes Bild. Also von dem her freue ich mich da immer drüber. Aber bei mir zu Hause, wir sind eh Weihnachten eigentlich nie zu Hause. Von dem her ist es für uns jetzt eigentlich auch unsinnig, sich da einen großen Baum hinzustellen, der am Ende dann dahin vegetiert, ohne dass er irgendwo die bewundernden Blicke jeden Tag ausgesetzt ist.
Und Kirche, die Eltern haben Sie schon angesprochen. Wie sieht das Weihnachtsfeiern noch aus für Sie?
Ja, klassisch, glaube ich, ist so viele in Bayern. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen Deutschlands aussieht, aber ja, ich bin Weihnachten zu Hause. Vormittag treffe ich mich immer mit Freunden oder am frühen Nachmittag. Dann besuche ich noch meine Tante und dann geht es irgendwann zu meinen Eltern und dann später essen wir zusammen. Und meine Geschwister sind in der Regel auch da und dann geht es irgendwann um 10 Uhr in die Christmette. Und dann früher ist man noch relativ lange auf der Christmette zusammengesessen. Das ist mittlerweile eher selten der Fall. Bin ich meistens schon zu müde. Ändert es dann. Und ja, am ersten Weihnachtsfeiertag ist dann immer ein großes Familienessen bei meinen Eltern zu Hause. Da waren dann auch die Tanten, Onkel und so. Also dann 15, 20 Leute da immer sich treffen. Und das ist dann schon immer ganz nett.
Sind Sie denn Weihnachtslieder textsicher und können Sie singen?
Also singen bin ich relativ untalentiert und unqualifiziert. Also ich könnte, glaube ich, ein paar Lieder könnte ich singen, aber ich bin schon im Unterstufenchor rausgeflogen, weil meine Stimme wohl den Chor etwas negativ beeinflusst hat oder nicht auf der Ebene war, wie der Chor das sich grundsätzlich gewünscht hätte. Also ist Singen bei mir eher eine Thematik, die sich in der Kirche mal wähle, weil da geht es ein bisschen unter, wenn man dann mitgrölt. Aber glaube ich, vom Singen bin ich eher sehr, sehr schlecht.
Aber das war ja dann ein einschneidendes Erlebnis, wenn Sie da im Jugendchor rausfliegen. Wie geht man da als junger Teenager damit um?
Auch kein Problem. Ich habe da auch keine großen Ambitionen gehabt. Das war ein Wahlfach. Ich musste irgendeins wählen. Und dann habe ich mich für Chor entschieden, also für Unterstufenchor. Und es war dann das einzige Gute. Es gab Mittag Pizza immer. dort. Also das war dann die einzige willkommene Abwechslung, aber ansonsten habe ich mich da eher gelangweilt. Also ich wollte das eigentlich unbedingt singen und habe mich dann eher in eine andere Musikgruppe dann verzogen.
Aber ich würde mutmaßen oder die These aufstellen, als Fußballlehrer und als aktueller Trainer einer Mannschaft denkt man auch über Weihnachten an Fußball, richtig?
Ja, ja. Also ich denke 24 Stunden am Tag an Fußball. Also von dem her ist es ein dauerhafter Prozess. Also es hat nichts mit Weihnachten zu tun, sondern man denkt eigentlich immer an Fußball.
Welche Hausaufgaben geben Sie Ihren Spielern denn immer über Weihnachten auf?
Ja gut, das wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. So, wir haben dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal eine sehr, sehr verkürzte Winterpause, wenn man überhaupt von Pause sprechen kann. Aufgrund der Pandemie und des verspäteten Saisonstarts müssen wir relativ früh wieder loslegen. Ich habe das in Nürnberg erlebt, in der Bundesliga. Da haben wir eine Woche mehr gehabt, Pause. In der Regel ist es schon so, dass also ich es eigentlich grundsätzlich so handhabe, dass Weihnachten eine feste Ruhe des Friedens, wie man schon sagt, der ja am Ende auch der familiären Zusammenkunft und dass man einfach das Fest mit seiner Familie erleben darf und diese Wärme auch mal genießen soll, weil die geht im Profifußball auch, glaube ich, ein Stück weit verloren oder wird auf jeden Fall selten, ist sie umsetzbar und von dem her ist Weihnachten bei mir gar nichts. Also da muss sich keiner an irgendwelche Dinge halten und dann musst du ab und zu ein paar Läufe machen, um die Grundlagenausdauer zu behalten, aber das war es dann schon. Also wie gesagt, das wird dieses Jahr sich nicht anders verhalten.
Also gibt es keine Strafe, wer vielleicht 1 bis 2 Kilo aus den Weihnachtsferien zu schwer zurückkommt?
Nee, also ich habe keinen Strafenkatalog und das gibt es bei mir nicht. Also ich setze da immer stark auf Eigenverantwortung und ich muss ja jeder selber wissen am Ende. Also wenn er mit 2-3 Kilo, weil die Weihnachtsgans zu fett war oder er gedacht hat, er muss statt einem Teil 3 Teile dieser Weihnachtsgans essen, dann muss er selber schauen, dass er dann in den ersten Tagen im Training wieder umso mehr Probleme haben, dem Training folgen zu können. Also bei uns geht es dann relativ sofort wieder mit Mannschaftstraining los und mit Spielformen und dann muss jeder selber für sich überlegen, ob das dann der richtige Einstieg ist, erst einmal 2 Kilo wegzubringen, bevor er sich dann um die eigentlichen Dinge kümmern kann oder ob er dann relativ fit erscheint. Und ich habe in dem Punkt eigentlich nie ein Problem gehabt. Also es sind alle Spieler eigentlich immer topfit zum Training erschienen und zum Trainingsauftakt. Und es geht am Ende, wie gesagt, für mich ist darum wichtig ist, dass ich eigenverantwortliche Spieler bei meiner Seite habe. Spieler, die am Ende auch das Intellekt haben, zu verstehen, warum 2-3 Kilo oder 1 Kilo schlecht ist. Und nicht, weil es jetzt eine Strafe hervorruft. Und dann zahlt einer 500 Euro, keine Ahnung, oder 1000 Euro. Und am Ende ist der Prozess ja auch nicht dann am Ende positiv beschieden worden oder begleitet worden, sondern es am Ende geht es zum, ich will im ersten Training wieder voll einsteigen mit der Mannschaft und auf das soll sich die Spieler vorbereiten.
Also heißt, Sie haben grundsätzlich gar keinen Strafenkatalog für gar nichts?
Nein, für gar nichts. Also die Mannschaft hat intern einen Strafenkatalog, damit sie die Saisonabschluss feiern und Fahrten sich immer refinanzieren. Also nehmen sie sich selber das Geld ab, um anschließend dann feiern zu können. Das ist ein Prozess, der hat einfach in Mannschaften Dinge, sogar von meiner Seite gibt es gar nichts. Ich bestrafe Spieler mit Nicht-Nominierungen. Ich bestrafe Spieler, indem ich sie nicht aufstelle, dass ich sie nicht einwechsle. Das ist meine Strafe, die ich ausspreche. Und ansonsten, und das reicht für den Spieler, ich glaube, es ist ausreichend genug.
Und bei welcher Strafe sind die Spieler denn zu sich selbst am härtesten? Was ist das größte Vergehen?
Keine Ahnung, ich kenne den Strafenkatalog der Mannschaft nicht. Das hat mich noch nie interessiert, ob das da 10 Euro, 20 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro verlangen, ist mir auch relativ egal. Ich weiß nur, dass am Schluss dann irgendwo sie mit dem Geld dann sich irgendwelche Aktivitäten dann bezahlen, Mannschaftsabende und auch wenn wir irgendwas anschaffen wollen, wird dann manchmal die Mannschaftskasse dazugezogen, das finde ich gut, aber ansonsten habe ich keinen Überblick über irgendwelche Zahlen und das interessiert mich ehrlich gesagt.
Dann vielen Dank soweit und frohe Weihnachten, Herr Kölner.
Frohe Weihnachten zurück, schönes Weihnachtsfest und ja, dass alles so kommt, wie sich jeder zu Weihnachten vorstellt.
Michael Weiß war früher Nationaltrainer der Mongolei und der Philippinen. Er wohnt seit 1997 in Asien. Herr Weiß, wie wird in Japan eigentlich Weihnachten gefeiert?
Weihnachten ist mehr so eine kommerzielle Veranstaltung. Jingle Bells, Jingle Bells, auch die Weihnachtsmänner laufen rum und ist alles kommerziell. schön, sehr schön gemacht, sehr schöner Weihnachtsmarkt, aber hat halt nicht die Tradition und das Feeling wie bei uns. Ja, es ist halt übernommen, kopiert, aber trotzdem schön. Also ich war letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt hier, ich habe einen sehr guten Freund, der hier Bäcker ist, aus Österreich. Und wir waren da mit den Familien zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. War sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön, muss man sagen. Also die Japaner haben ein tolles Gefühl für solche Dinge. Kopieren klingt zu negativ, aber so übernehmen das und es ist Part von der Weihnachtszeit. Dann wird auch Glühwein getrunken, große Würste gibt's und Brezel und alles. Ja, also alles so ähnlich, ja. Aber schön, sehr, wirklich stilvoll. Die Japaner haben Stil. Da muss man sagen, das ist beeindruckend, schön.
Und bei Ihnen zu Hause steht eine Tanne?
Oder eine Fichte? Ja, aber es geht mehr um die Geschenke für die Kinder. Als die Kinder kleiner waren, die Kinder sind jetzt 16 und 12, als die Kinder kleiner waren, haben wir immer noch mit Licht und alles gemacht. Wir waren auch oft in Deutschland, als die Kinder klein waren, ja. Ich habe ja auch lange noch als ich in Afrika war, hat meine Frau mit den Kindern, mit den beiden kleinen Kindern damals, die waren 5 und 2, oder 6 und 3 dann und bis sie 10 waren fast, haben sie dort gelebt, ja. Und da haben wir dann mit meiner Mutter, bei meiner Mutter und meiner Schwester haben wir schon schön Weihnachten gefeiert. Aber hier in Japan, wir persönlich machen hier kein großes Aufhebens diesbezüglich mehr.
Fußballspieler dürfen aber nicht die komplette Weihnachtszeit auf der faulen Haut liegen. Welche Hausaufgaben bekommen die Spieler der Regionalligamannschaft von Greuther Fürth eigentlich auf, Roberto Hilbert?
Kriegen ja sowieso von unserem Athletiktrainer einen ausgearbeiteten Trainingsplan mit ihren, wir haben ja jeder seine eigene Pulsuhr, die täglich synchronisiert werden muss, dass der Athletiktrainer letztendlich die Intensität letztendlich prüfen kann, gar nicht die Spieler zu kontrollieren, sondern wirklich zu gucken, wie sind sie gelaufen, wie sind die Werte letztendlich. Die kriegen dann einen ausgearbeiteten Trainingsplan von unserem Athletiktrainer. Und den müssen sie dann letztendlich absolvieren. Jetzt durch die Corona-Zeit denke ich, dass wir weiterhin im Cybertraining auch arbeiten werden, was absolut sinnvoll ist, wo dann letztendlich unser Athletiktrainer die Übungen vorgibt oder vorzeigt. Und so arbeiten die Jungs dann ihre Pläne letztendlich ab.
Wie sah das Cybertraining bisher aus?
Positiv. Also die Jungs haben da wirklich auch positives Feedback gegeben. Klar, es ist, braucht man nicht diskutieren. Es ist man will immer auf dem Platz stehen und den Ball am Fuß haben. Keine Frage. Da kriege ich auch jedem Spieler recht, der dann sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Cybertraining oder ich habe keine Lust mehr laufen zu gehen. Absolut komplett bei euch. Es ist die Zeit aktuell. Es ist auch im Urlaub ist es letztendlich so, dass man so trainiert. Dafür gibt es Urlaub, dass man dann diese Pläne letztendlich macht. Aber die Jungs haben bisher wirklich nur positives Feedback gegeben an uns, ans Trainerteam und auch an den Athletiktrainer. Und für diese Übergangszeit finde ich es auch gut, dass man da aktiv jemanden vor sich hat, der dann auch Übungen vorgibt, vorzeigt, die man dann auch macht. Weil ich weiß selber auch als Spieler, wie es ist, wenn man dann wieder alleine da irgendwie trainieren muss. Ich habe mir natürlich als Spieler dann irgendwann mal auch individuell Trainer geholt oder bin dann auch separat, zum Beispiel habe ich Boxtraining gemacht für mich selber und solche Sachen. Wo natürlich auch mal gerne gesehen ist, wenn da Spieler sich engagieren und selber dann auch die Initiative ergreifen, mit natürlich immer wieder Austausch, was wurde gemacht, dass wir als Trainer einfach auch im Bilde sind und dann wissen, was unser Spieler auch gearbeitet hat.
Jetzt gibt es ja auch Bundesligisten, die dann eine Gewichtskontrolle machen. Gibt es das im Jugendbereich auch, im Nachwuchsbereich? Macht ihr das auch? Guckt ihr, mit wie viel Kilo man in die Weihnachtspause geht und mit wie viel Kilo zurückgekommen wird?
Absolut, ja, es ist ein wichtiges Thema auch, weil es natürlich klar muss, ist gar nicht, also für mich persönlich ist es nicht so, dem Spieler jetzt, wenn er halt mal dann ein Kilo mehr hat, den dann zu sanktionieren oder ihm zu sagen, ey, du spielst jetzt nicht oder solche Sachen. Es sind alles so Lernprozesse, so, die wir den Spielern letztendlich aufzeigen, zu sagen, ey, guck mal, du hattest jetzt Urlaub 3 Wochen, du bist mit einem Kilo zu viel zurückgekommen. Ist natürlich auch immer die Frage, ist es ein Kilo Fett zu viel? Ist es 1 Kilo Muskeln mehr? Das ist natürlich immer, das muss man dann rausfinden. Wenn er 1 Kilo Muskeln mehr hat, hat er vielleicht auch gut trainiert. Das ist immer, das muss man natürlich wissen. Aber wenn er jetzt beispielsweise 1 Kilo Fett zu viel hat, sage ich, ey, Junge, was hast du gemacht 3 Wochen lang? So, was hast du gegessen oder wie auch immer? Das sind aber einfach für mich wieder Anzeichen, okay, das sind junge Spieler, das sind Lernprozesse. So, dann ist es meine Aufgabe aus meiner Sicht, dem Jungen zu zeigen, okay, pass mal auf, so wirst du als Profi nicht arbeiten können. So, das ist einfach eine Sache, das gehört zum Profi-Sein dazu, auch in dieser Urlaubszeit dann halt nicht dreimal zum Fastfood-Restaurant zu gehen oder wie auch immer. So, da muss ich auch lernen, mich gesund zu ernähren, auch wenn Weihnachtsfeiertage sind. Dann esse ich halt nicht vier Klöße, sondern dann esse ich halt nur zwei oder wie auch immer. Also das sind alles so Sachen, die man einfach den Jungs dann mitgeben muss. Klar kriegt der eine ein bisschen auf den Deckel, weil das muss auch zu spüren sein. Aber ich denke, man sollte das mit den Jungs einfach kommunizieren und dann denke ich, lernen sie aus den Fehlern.
Das machst du dann komplett alles ohne Bestrafung?
Naja, was heißt ohne Bestrafung? Das nicht. Also es ist ja nicht nur in meiner Hand. Also ich bin ja noch kein Cheftrainer. Das wird natürlich mit dem Cheftrainer, er hat das letzte Wort letztendlich. Er bespricht das natürlich mit uns. Inwiefern ist natürlich auch immer die Frage, welcher Spieler ist es? Ist es ein Spieler, der es jetzt schon zum zweiten, dritten Mal irgendwie in der Hinsicht zurückkommt oder wie auch immer? Ist es ein Spieler, wo du sagst, ey, der ist eigentlich top professionell, was ist los mit dem? So, dann ist das, es ist immer so, man muss das immer ein bisschen abwägen. So, wie gesagt, am Ende hat der Chef hat das letzte Wort. Und dem folgen wir auch, ganz klar. Wir sprechen da eine Sprache, das ist zu 100% sicher. Aber wir können auch, wir als Co-Trainer, da einen gewissen Einfluss vielleicht auch nehmen auf den Cheftrainer, zu sagen, hey, du, pass auf, das ist dem das erste Mal passieren, lass uns das in der Form vielleicht erstmal machen, wie auch immer. Aber am Ende des Tages müssen die Spieler das auch ganz klar spüren. Also wir sind auch nicht wir sind auch nicht auf dem Wellnessurlaub, das muss man auch ganz klar sagen. Disziplin ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So, und wenn ich das letztendlich vorlebe, wenn wir es vorleben, was wir auch tun, dann haben die Spieler das auch zu tun und da gibt es auch gar keine Gnade.
Wie schaffst du es, über Weihnachten abzuschalten und vielleicht mal nicht 24 Stunden am Tag an Fußball zu denken?
Ich habe wundervolle Kinder und die bringen mich jeden Tag dazu, wenn ich nach Hause komme, abzuschalten. Also das ist überhaupt kein Problem. So, ich bin auch nicht der Typ Mensch, der dann, das war ich auch als Spieler, ehrlich gesagt nicht, der dann nochmal im Fernsehen Fußball guckt. Und klar, ich gucke mir auch im Internet gewisse Dinge an, aber wenn frei ist, wenn Urlaub ist, dann ist Urlaub und dann muss man sich auch mal zwingen dazu, zu sagen, heute ist mal kein Fußball, sondern heute ist, jetzt ist die Familie im Vordergrund, die Kinder, mit denen muss man jetzt gewisse Dinge letztendlich machen. Weil nicht muss, man darf das machen, muss es immer so, oh, ich muss das machen, nee, ist negativ. Ich darf mit meinen Kindern heute was Schönes unternehmen. Und ich habe, wie gesagt, drei wundervolle Töchter zu Hause, die es definitiv schaffen, mich auf andere Gedanken zu bringen.
Heißt, wie feiert ihr Weihnachten?
Normalerweise sind wir natürlich zu Hause mit der Familie, Schwiegervater oder Schwiegermutter oder meinen Eltern an den Feiertagen auch zusammen. Klar, natürlich durch jetzt leider diese Corona-Zeit ist es natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich denke schon, dass wir es auch dieses Jahr mit meiner Frau, mit meinen Kindern zu Hause uns gemütlich machen. Die Kinder schön beschenken werden und eine gute Zeit haben werden.
Mit kleinen Kindern singt man aber auch. Heißt, du kannst singen.
ja, ob ich es kann, das müssen andere beurteilen, aber ich gebe mir Mühe.
Also Weihnachtslieder, textsicher bist du?
dadurch, dass man das natürlich früher bei der Oma auch machen durfte. ich kann nicht mehr jede Zeile, aber so O Tannenbaum und so, das geht schon.
Ja, textsicher zu sein bei Weihnachtsliedern ist schon mal ganz gut. War es also Roberto Hilbert, der zu Sendungsbeginn gesungen hat? Ich glaube, wir hören da nochmal rein.
Süßer die Glocken nie klingen.
Also Roberto Hilbert war es nicht. Wenn du das gedacht hast, dann war es falsch. Aber Roberto Hilbert ist ja auch der Co-Trainer der U23 von Greuther Fürth. Sein Cheftrainer heißt Peter Ruhmann, ehemaliger Bundesligaspieler von Mainz 05. Peter, wie feierst du mit deiner Familie eigentlich Weihnachten?
Klassisch, mit der Familie, zu Hause, mit gutem Essen, Geschenke Märchen, viele Märchen schauen wir im Fernsehen.
Oh, du als Tscheche musst diese Frage beantworten. Fällt mir spontan ein, 3 Nüsse für Aschenbrödel. Läuft im deutschen Fernsehen auf allen Sendern hoch und runter. Sag du was zu diesem tschechisch-deutschen Märchen, glaube ich, ist es, gell?
Ja, Ja, das ist einfach ein Muss an Weihnachten. Ich finde, das ist ein, also für mich persönlich ist das eine von zwei schönsten Märchen überhaupt. Es gibt noch eine, leider weiß ich nicht, aber wie man das auf Deutsch übersetzt. Aber das ist einfach Klassiker und ja, das kann man, glaube ich, jedes Jahr auf Neues sich anschauen. Und man entdeckt immer wieder Sachen, die wirklich richtig schön sind und die richtig zu Weihnachten passen.
Ist das dann ein Stück weit auch Heimatgefühl von früher, dass du dann dir zurückholst über den Fernseher, die tschechische Heimat?
Ja, gewissermaßen ja. Obwohl für mich ist meine Heimat da, wo meine Familie ist, entspricht meine Familie, meine Frau und mein Kind. Und von daher ist es einfach Erinnerung an das, an meine Kindheit, definitiv. Aber Heimat habe ich da, wo ich vor dem Fernseher sitze.
Wie oft hast du denn drei Nüsse für Aschenbrödel schon geschaut?
In meinem Leben? Oi, das kann man, glaube ich, gar nicht zählen. Also ich tippe mindestens an die 100 schon bestimmt.
Aber wirklich?
Ja, 100 Mal bestimmt.
Krass.
Also das ist wirklich Klassiker, jede Weihnachten und dann auch zwischendurch ab und zu. Jetzt letzte Zeit natürlich ein bisschen weniger, aber früher... einfach ein Muss.
Deine Tochter ist wie alt und die darf schon mitschauen?
Mein Sohn, der ist 2,5 Jahre alt. Meine Tochter, die ist 10 Jahre alt. Natürlich dürfen die mitschauen.
Und auf wie viel kommen die?
Oh, schwer zu sagen. Also der Kleine, der nimmt das noch nicht so richtig wahr. Ja, die Größere, die hat bestimmt 10, 15 Mal schon Aschenputtel gesehen. Ja.
Du hast gesagt, man entdeckt immer wieder was Neues. Kannst du dich daran erinnern, was dir vielleicht das letzte Mal aufgefallen ist, was dir davor noch gar nicht so bewusst wurde bei diesem Film?
Ja, jetzt konkret weiß ich jetzt nicht, aber ich merke dann auch immer wieder, dass zwar ich das Märchen gesehen habe und weiß eigentlich, dass es am Ende gut geht, trotzdem aber dann währenddessen auch mitfieber und einfach... ja, Gefühle mit der Aschenputtel dann entwickle, ja. Und das finde ich einfach auch schön dabei, ja, dass es am Weihnachten ja einfach darum geht, dass das Gute am Ende gewinnt und dass man auch gut zusammen einfach oder zu sich gegeneinander einfach sein kann oder sein soll. Und dieses Gefühl, glaube ich, ist sehr wichtig auch für die heutige Gesellschaft zu verbreiten, dass man sich gegenseitig einfach unterstützt. Und es gibt einfach für jeden Problem eine Lösung, wenn man dieses Bedarf hat und wenn man auch den Mut hat, sag mal so, mit dem Problem rauszugehen.
Kommen wir von einem tschechischen Trainer zu einem österreichischen. Philipp Semlitsch ist Trainer des SV Lafnitz in der zweiten Bundesliga in Österreich. Er hat die Liga gerockt, ist Herbstmeister mit seiner Mannschaft. Philipp, was bekommen deine Spieler eigentlich konkret über Weihnachten auf?
Kümmert euch um eure Familien und genießt die freien Tage.
Also nichts, keine Joggingläufe, keine extra Arbeit zu Hause?
Wir haben in der letzten Woche die große Leistungsdiagnostik, also nach dem letzten Spiel, große Leistungsdiagnostik, wo wir alle Parameter festhalten. Und Sie bekommen nur die Aufgabe, diese Parameter sind bei den ersten zwei Trainingseinheiten, wo diese Diagnostik wieder gemacht wird, wieder abzuliefern und wissen schon, dass sie sich über die Weihnachtsfeiertage nicht gehen lassen. Also sehr viele Spieler haben individuelle Trainer auch bei Ihnen dabei, mit denen sie auch arbeiten und ich bin davon weggekommen, in diesem Bereich, im Profibereich geht es, Ihnen komplett detaillierte Programme zu geben, sondern wenn Sie das wollen, meine Athletiktrainer stehen Ihnen immer zur Verfügung, wenn Sie etwas brauchen, aber sonst haben Sie die Aufgabe, diese Werte, die Sie mit dem Abschluss haben, 15% Spanne haben Sie, also die 15% Toleranz bekommen Sie von uns, aber dann müssen diese Werte wieder erbracht werden.
Und der Trainer selbst, kommt der mit einem Kilo zu viel aus der Weihnachtspause?
Kann durchaus sein.
Weil? Was gibt's? Wie wird geschlemmt bei dir?
Nein, also normalerweise waren so die Weihnachtsfeiertage immer die Zeit, wo meine Frau und ich auf Reisen gehen konnten, weil gerade im Sommer nicht so viel Zeit ist. Es fällt halt leider jetzt da weg durch Corona, aber auch dadurch, dass wir Nachwuchs erwarten im Jänner, fällt das Ganze weg. Also wir werden uns im familiären Kreis das Weihnachtsfest feiern und freuen uns schon sehr darauf und uns dort auf die Geburt, die im Jänner vorsteht, vorbereiten.
Dann dafür alles, alles Gute. Töchterchen oder Sohn?
Töchterchen.
Richtig. Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen, oder?
So schaut's aus. Und hoffentlich hat die Kleine nichts mit Fußball dann am Hut.
Ach ja, warum?
Nee, das soll der Papa machen und sie soll sich dann um andere Dinge kümmern.
Wird Eiskunstläuferin. Sport soll sie machen, oder?
Sport, wenn geht schon, ja.
Super.
Perfekt. Ist schon eine schöne Tätigkeit, ja.
Singen ist aber auch eine schöne Tätigkeit. Deshalb jetzt die Auflösung. Wer hat das hier gesungen?
Süßer die Glocken nie klingen.
Wir hören eine wahrhafte Trainerlegende. In 11 Ländern war er als Übungsleiter tätig, auch in der Fußball-Bundesliga in Deutschland. Von Afrika bis China hat er gearbeitet. Eckhard Krautzun. Herr Krautzun, konnten Sie als Trainer über Weihnachten denn auch mal ein paar Tage abschalten, in den letzten Jahrzehnten irgendwann mal?
Ja, ich war ja oft im Ausland. Ich habe dann leider öfters mal, einmal war ich in Houston, da hat man, weiß ich noch, da hat man den Tannenbaum am Strand gehabt. Das war in Fort Lauderdale, also in dem Club von Gerd Müllers. Dann habe ich einmal in Sfax Weihnachten gefeiert. Ich konnte nicht nach Hause fliegen, weil die Liga durchspielte. Aber die Spieler, es gab eine kleine katholische Kapelle, wo man reingehen konnte, Heiligabend. Und die Spieler hatten mir einen wunderschönen Kuchen gemacht, übergeben am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, so war es. Mhm. Sonst ist es halt schwierig, wenn man im Ausland tätig ist, je nachdem, ob man in einem islamischen Land ist oder in einem christlichen Land. Da gibt es schon große Unterschiede. Aber ich habe es oft so einrichten können, dass ich doch über Weihnachten dann nach Hause gefahren bin, zur Familie ein paar Tage.
Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ich glaube ja. Wenn ich das nicht wäre, hätte ich einiges vielleicht nicht überstanden. Ich hatte einen schweren Autounfall und ich war ja damals auch, wie diese Geschichte ist ja schon oft erwähnt worden, eigentlich auf einer Maschine gebucht, die später die Pan Am 103, die ja dann in Lockerbie abgeschossen bzw. explodierte. Auf dieser Maschine war ich ja auch gebucht und ich weiß, dass ich eine sehr gute Beziehung zu Gott, zu Jesus habe.
Zu dieser Geschichte, die Sie ansprechen, müssen wir noch eine kurze Erklärung liefern. Am 21. Dezember 1988 gab es einen Bombenanschlag auf ein Flugzeug der US-amerikanischen Fluglinie Pan American World Airways, kurz Pan Am. Das Flugzeug wurde über dem schottischen Lockerbie nach einer Explosion von Plastiksprengstoff zerstört und alle 259 Insassen kamen ums Leben. Hat sich Ihre Beziehung zu Gott dadurch geändert?
Nee, eigentlich bin ich sehr gut christlich erzogen worden. Das liegt an meinem Pfarrer, den ich damals hatte in Solingen und das habe ich fortgesetzt und ich bin im Gegensatz zu einigen meiner Geschwister doch Christ geblieben und auf meinen vielen Reisen, wo ja auch viele individuelle einsame Stunden dabei sind, ob sie im Hotelzimmer sitzen oder alleine irgendwo sind, unter fremden Menschen und weg von ihrer Familie, da hilft schon manchmal ein Gebet oder man weiß, man wird beschützt, man wird von Jesus beschützt. Daran glaube ich.
Und wie haben Sie dieses Flugzeugunglück überstanden, verdaut?
Ich, mit Demut und mit Dankbarkeit und dass ich eben dem Fußballanruf von Rot-Weiß Essen das zu verdanken habe, dass mich der damalige Präsident zu einem Treffen eingeladen hat und wollte mich als Trainer haben. Und das war genau der Tag, an dem ich eigentlich abfliegen sollte. Und das hat mir das Leben gerettet.
Erzählen Sie mal ganz kurz, für alle, die das nicht so im Kopf haben, was genau da passiert ist an dem Tag.
Ich bekam einen Tag morgens einen Anruf von dem damaligen Bäckermeister Döbbe, hieß der, Präsident von Rot-Weiß Essen. Man hatte den Trainer entlassen und man sagte, du bist ja eigentlich Essener, ich bin ja in Essen geboren. Und ich habe auch mein erstes Fußballspiel auf den Schultern meines Vaters 1950 oder 52 war es, in eine Kombination von Rot-Weiß Essen und Fortuna Düsseldorf, spielte gegen den Meister Honved Budapest, die ja mit Puskas und mit Kosciusz fast die halbe Nationalmannschaft hatten. Und dort hatte ich an der Hafenstraße, hieß es damals, die Gelegenheit, erst einmal ein tolles Fußballspiel auf den Schultern meines Vaters zu sehen, denn die Stadion war ausverkauft, das war fast lebensgefährliches Gedränge. Und dadurch ist meine Liebe auch zu Rot-Weiß Essen entstanden. Und das wäre für mich toll gewesen, Rot-Weiß Essen zu trainieren. Aber das ist dann leider nicht dazu gekommen. Man hatte sich dann für einen anderen Trainer entschieden oder ich habe ein anderes Angebot angenommen damals. Aber dieses Anruf vom Bäckermeister Döbbe, der hat mir indirekt, ja, glaube ich, oder auch mit Hilfe Gottes hat dieser Anruf stattgefunden, dass ich eben nicht auf dieser Maschine war, wo ja alle dann umgekommen sind, bei dem berühmten Absturz in Lockerbie. Ich weiß nur noch, dass es Pan Am Flight 103 war.
Der so viele Menschen das Leben gekostet hat. Sie hatten aber einen Schutzengel aus dem Ruhrgebiet. Sie waren aber davor auch schon ein gläubiger Mensch. Das heißt, wenn Sie Weihnachten feiern können, dann wird Weihnachten gefeiert. Also auch in der Kirche, oder?
Also mit Kirchgang. Auf jeden Fall Heiligabend werde ich auch dieses Jahr trotz Lockout in Opfenbach in eine Kirche gehen.
Und auf jeden Fall mitsingen, denn Sie können singen, weil Sie mussten in China doch immer Karaoke singen, oder?
Das mache ich gerne, ich singe gerne. Und deshalb war für mich immer klar, wenn ich wieder einen Anruf bekam, dort ein Fußballcamp zu leiten oder ein Instruktorenlernen, dann wussten die, ein Abend ist ganz klar reserviert, Trainer, ist Karaoke-Abend. Und die Chinesen lieben Karaoke, KTV genannt, Karaoke Television. Das ist, hört zur Tradition in China, das hört zur chinesischen Kultur, wie in vielen anderen asiatischen Ländern, Japan zum Beispiel auch oder auch Korea, dieses Karaoke singen. Mit Freunden zusammen auch mal ein paar Biere zu trinken, mit oder ohne Damen. Also das ist schon eine interessante Sache. Und ich singe gerne, wie gesagt, und es gibt auch eine Verbundenheit, dass man die Kultur annimmt. Denn man wird dort dann voll akzeptiert. Und mit den fremden Menschen aus Asien zusammen dort zu feiern, dann ist man einer von ihnen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich, wie ich eben schon andeutete, anpasst, Einfühlungsvermögen zeigt und auch die Kultur akzeptiert und die Menschen gerne hat. Am Schluss wollte ich sowieso sagen, man kann alles lernen als Trainer. Jedes System, Trainingslehre, Sportwissenschaft. Was man nicht lernen kann, ist Leidenschaft und die Liebe zum Fußball. Passion and Dedication.
Muss man auch haben, ja, genau. Und mit Ihrer Stimme, das sollte meine Abschlussfrage sein, haben Sie bestimmt eine schöne Männerchorstimme, oder? Könnten in der Kirche an Heiligabend eigentlich auch ein Solo singen, oder?
Ich kann machen, ja. Habe ich auch schon gemacht.
Aha, okay. Kleine Kostprobe.
Ich könnte auch predigen. Ich warte immer noch mal auf eine Einladung, in einer Kirche als Laienprediger aufzutreten.
Auch noch, ja, mit Ihrer Erfahrung auf jeden Fall. Können Sie mal eine kurze Kostprobe geben? Eine gesangliche.
Singen macht frei, singen ist wichtig. Ich höre nicht zu denen, die jetzt, wo die Mannschaft singen soll, aber ich finde zum Beispiel die Sache, dass ein neuer Spieler, wenn der kommt, in England ist es, glaube ich, üblich, in eine Mannschaft neuen Vertrag hat und sich vorstellt, der muss erstmal ein Lied singen.
Also jetzt müssen Sie aber auch ein Weihnachtslied mal kurz anstimmen.
Süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit.
Und auch noch textsicher. Ja, wunderbar. Ja, Applaus. Applaus vom Regisseur auch noch. Jawohl. Ja, so kann das Weihnachtsfest kommen. Wunderbar. Dann nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Krautzun. War wirklich traumhaft.
Singen
mit Ihnen.
Singen Sie nicht gerne?
Doch, ich singe auch. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich singe auch seit klein auf.
Singen macht frei.
Ja, eben. Auf jeden Fall.
Mit Singen macht die Seele frei. Macht Spaß, verbindet.
Eben, du hast immer gute Laune, wenn du singst. Egal, was du singst, egal auf welchem Musikstil du stehst, das ist super. Ja.
Alles klar. Ja.
Wie der Fußball ist auch dieser Podcast richtig schön international und deshalb sagen Peter Ruhmann auf Tschechisch und Michael Weiß auf Japanisch jetzt frohe Weihnachten.
Šťastné a veselé Vánoce všem posluchačům podcastu Im Kopf des Trainers.
Merry Christmas, das wird also, viele Worte werden aus dem Englischen dann übernommen, Merry Christmas. Und zum neuen Jahr sagen sie, Akemashite omedetto gozaimasu. Akemashite heißt aufgemacht, also das neue Jahr hat angefangen. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Akemashite omedetto gozaimasu.
Zum Schluss bleibt mir nur noch eines zu sagen. Herzlichen Dank, dass du im Kopf des Trainers hörst. Und natürlich tausend Dank auch an alle Bundesliga- und Nationaltrainer, die mitgeholfen haben, diesen Podcast so zu gestalten. Ich wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein paar schöne Tage mit den Liebsten. Ich hoffe, wir hören uns. Frohe Weihnachten wünscht das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Christbaumständer. www.das-prisma.de